Ich möchte gern das, was ich glaube, der Heilige Geist wirklich uns, was ihm heute auf dem Herzen lag, noch ein Stück, ein Gedanke vertiefen, der mir jetzt im Lobpreis kam. Das heißt also, ich habe das jetzt nicht in dem Sinne vorbereitet, dass ich jetzt alles weiß, was da, aber ich würde gern, mir ist ein Gedanke gekommen zu diesem Zusammenhang, wer wir sind als Gemeinde und was wir nicht sind als Gemeinde. Und das ist, da ist mir während des, der Anbetung in eine Parallele gekommen, genauso eine, so ein Vergleich vom Volk Israel und von der Befreiung. Also da sind mir jetzt ein paar Sachen aufgefallen. Von der Befreiung des Volkes Israel, das hatte verschiedene Gründe. Die konnten dort, wo sie waren, nicht Gott dienen, weil da Dinge nicht so waren, wie das bei Gott möglich war. Und deswegen würde ich da gerne mal was, einen Gedanken euch mitteilen und dass wir uns ein paar da diese Stelle aus dem Alten Testament mal anschauen. Und dann vertraue ich einfach darauf, dass das der Heilige Geist mit uns ein bisschen weiterentwickelt, weil wie gesagt, das ist jetzt nicht so vollständig, dass ich sage, ich habe für heute was vorbereitet, das passt jetzt gut. Aber ausgehend wollte ich erst einmal, was uns bewegt und mich bewegt, also erst mal die Gemeinde. Also ich schreibe das einfach mal drüber hier. Also darum geht's dem Herrn. Wir haben heute mehrfach da gebetet und gemacht. Und ich denke, für mich, man kann sagen, es gibt ein paar Dinge, was die Gemeinde ist und was sie nicht ist. Und da ging's mir eben darum, also das haben wir heute mehrfach schon vom Einstieg her gesagt, was die Gemeinde ist. Das eine Geschichte ist Braut. Und ich denke, vielleicht hilft uns der Heilige Geist, da noch ein Stück weiter zu kommen. Und was mir da die ganze Zeit durch den Kopf ging, was die Gemeinde nicht ist, die bei all dem, was wir wissen, dass wir berufen sind für arme, schwache und für Unerrettete, das ist alles richtig, aber trotzdem ist die Gemeinde kein Dienstleister. Also man könnte das ausführen. Ich glaube, dass, worauf ich hinaus will, dass in erster Linie wir innerlich begreifen müssen und innerlich da feststehen, dass die Gemeinde geschaffen ist für den Herrn und dass in zweiter Linie die Gemeinde geschaffen ist für Menschen. Also die ist nicht zuallererst geschaffen für Menschen, damit wir Menschen dienen, sondern sie ist geschaffen, damit wir Gott dienen. Und wenn wir Gott dienen, dann werden wir leuchten, wie Himmelslichter, dann werden wir die Stadt auf dem Berg sein. Und dann wird die Gemeinde anziehend sein, dass sie Menschen, die Gott nicht kennen, in einer gewissen Weise Gott finden können, damit sie mit zu denen gehören, die gerettet sind, um den Herrn anzubeten. Und da kommt mir diese Geschichte in Sinn, dass das Volk Gottes ja nach Ägypten gekommen ist und in Ägypten in die Gefangenschaft geraten ist. Und wenn wir uns das vor Augen halten und die Geschichte aufmerksam lesen, musst du sagen, Gott hat eigentlich mit diesen ganzen Sachen selbst, dass das Volk Israel nach Ägypten gekommen ist, war erst einmal das Ziel, dass er sein Volk erhält, damit er im Prinzip hier auf Erden sein Gegenüber, seine Anbeter, seine Braut nicht verliert. Grundsätzlich ist das Volk Gottes nicht in die Gefangenschaft geraten dort, weil sie einen Krieg verloren hätten oder irgendetwas, sondern weil Jahrzehnte zuvor eine Hungersnot war und Gott hat einen Plan gehabt, wie er das Volk rettet. Nämlich das ging mit Josef los und mit Josef, der grundsätzlich erst einmal von seinen Brüdern verkauft wurde und wo man vordergründig sagt, das war ja alles nur Grütze, das war ja alles nur schlimm, was denen passiert ist. Und zum Schluss hat er, wie wir das aus dem Wort Gottes kennen, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und das Prinzip gab es schon immer, seit es Gott gibt. Und das hat dem Volk zum Besten gedient, dass sie erst einmal nach Ägypten kommen, damit sie nicht gestorben sind. Das war erstmal die Voraussetzung, das war erstmal das erste Ding. Und dort ging es ihnen erst einmal so weit gut. später, wenn ihr das mal im 1. Mose dann lest, dann stellt sich heraus, dass Gott das sein Volk gesegnet hat, auch damit gesegnet hat, dass es immer größer geworden ist, dass es Kindersegen war, dass der Pharao, der damalige König in dem Land Ägypten, Angst bekommen hat, dass die Juden größer werden wie sein Volk, und dann begann die Negativspirale. So, und dann spulen wir mal Jahre vor, nachdem es eigentlich darum ging, dass das Volk, was ihm gehört und was ihn anbetet, nicht durch eine Hungersnot kaputt gehen sollte, hatte der Teufel wieder eine andere Idee. Denn wenn er es jetzt schon durch eine Hungersnot nicht kaputt bekommt, dann halt eben durch Gefangenschaft und durch andere Dinge. Und das Ziel des Teufels war nicht einmal, das glaube ich, so sehe ich das, das Ziel ist nicht mal, dass er unbedingt alle Juden vernichten wollte. Ich glaube, das eigentliche Ziel vom Teufel ist, dass das Gegenüber vom Gott, das Volk Gottes, nicht in seiner richtigen Bestimmung lebt. Ich denke, das reicht dem Teufel, wenn er das erreicht hat. Deswegen gibt es bis heute noch genügend Kirchen und genügend religiös gläubige Leute. Solange sie nicht in der Bestimmung leben, die Gott für sie hat, solange sie eben auf irgendeiner Weise, und vielleicht kommen auch noch mehrere Dinge, die man hier draufschreiben kann, solange sie in diesem Bereich sind, dann richten sie keinen Schaden an. Im Gegenteil, da können sie vielleicht so sozial gesehen sogar recht mit der Teeküche und mit der Sozialarbeit und Streetworking und alles vielleicht auch recht hilfreich sein für eine Gesellschaft in gewissen Bereichen. Aber worauf es Gott ankommt, dass wir in der Bestimmung leben, die er vorgesehen hat. Und wenn du nicht in dieser Bestimmung lebst, wenn du dich nicht entscheidest, ich gehöre zu dieser Braut, dann nützt dir dahin auf dieser Seite alles gar nichts. Dann, ich sage es mal ein bisschen salopp, da hättest du manchen Sonntag auch ausschlafen können und hättest nicht aus religiösen Gründen dich rausquälen müssen, bloß damit du gesehen wirst. Es ist nicht wichtig, ob wir als Älteste dich hier im Gottesdienst sehen. Wichtig ist, ob Gott dich hier sieht. Und Gott schaut dann nicht auf deine Person, sondern aufs Herz. Das ist eine ganz andere Dimension, was Gott sehen will. Und damit das uns leichter fällt, versammeln wir uns gemeinsam, weil ich auch weiß, mein innerer Schweinehund, der ist manchmal dichtig groß. Und deswegen freue ich mich, dass es hier einen Termin gibt, wo ich sage, okay, sonntags gehe ich hierher. Aber ich gehe hierher wegen dem Herrn. Also natürlich ist es schön, mit euch zusammen zu sein. Ne? Das will ich nicht verneinen. Aber wir müssen in der Bestimmung leben. Und so war das damals auch schon mit dem Volk. Der Teufel wollte, dass es irgendwie nicht in der Bestimmung lebt. Und interessanterweise, dass das so ist, sehen wir gleich, als dieser Konflikt aufkam. Also die meisten kennen ja diese Geschichte, wie das sich entwickelt hat, dass Mose erst einmal als Prinz und Königssohn am ägyptischen Königshaus gelebt hat, dann irgendwie schon innerlich gemerkt hat, also mein Volk, wie die mit meinem Volk umgehen, das ist so nicht in Ordnung, hat sich dann ein Stück weit selber geholfen, das hat ihm quasi die Flucht und das Gänzliche eingebracht, dass er fort musste, und Gott hat ihn aber wiedergeholt. Und als diese Geschichte, den Auftrag Gottes, als Mose nun endlich den Auftrag Gottes angenommen hatte, zu seinem Pflegevater quasi gegangen ist und hat gesagt, passt mal auf, hier gibt's ein Volk, das ist hier bei dir versklavt, ich möchte, dass das Volk befreit wird, ging es Gott nicht um die Befreiung schlechthin. Die Befreiung, dass das Volk nicht mehr in Gefangenschaft lebt, das war im Prinzip der Folgeeffekt einer anderen Sache. Um was es Gott ging, lesen wir in 2. Mose 5, Vers 1, lass mein Volk ziehen, damit es mir, also damit es Gott in der Wüste ein Fest hält. Also damit ging es los. Gott wollte das Volk befreien, damit es wieder in der Bestimmung lebt. Das. Und da gab es Dinge, die waren nicht möglich, in der Bestimmung zu leben. Und da sind mir jetzt drei Dinge eingefallen, die würde ich gern sagen, die, ich glaube, im übertragenen Sinne genauso auf uns zutreffen heute, die wir unter dem neuen Bund leben. Weil viele viele sagen ja, und das hat sich ja auch letzte Woche der Axel auch nochmal gesagt, wir sollten nicht so schnell sein und sagen, ja, das ist der alte Bund, das Volk Israel ist der alte Bund und wie Abraham eine Braut für seinen Sohn gesucht hat, ist alles alter Bund, wie haben wir jetzt den neuen Bund? Nein, wir haben im alten Bund die Dinge, die uns aufgeschrieben sind, zur Verdeutlichung dessen, damit wir begreifen können, was eigentlich mit dem Opfer Jesu und letztendlich mit dem Sieg Jesu am Ende gemeint ist. Und ich denke auch, dass die Geschichte des Volkes Israel, haben wir heute auch im Gebet gehabt, wo wir ja Teilhaber sind des Volkes, dass das eine Sache ist, dass wir aus unserem Ägypten, sage ich mal, herausgehen sollen, um dem Herrn zu dienen. Deswegen gibt es auch diesen Tag in der Woche, wo Gott sagt, ich möchte gern mal einen Tag haben, wo ihr, der für mich reserviert ist. 6 Tage sollt ihr arbeiten, 1 Tag sollt ihr Ruhe haben. Damit wir auch die Kapazität haben, ihm zu dienen. Damit wir auch die Zeit haben, damit du nicht sagst, ja, ich muss heute einen Tag Urlaub nehmen, damit ich anbeten kann. Du musst nicht mal einen Tag Urlaub nehmen. Unsere ganze Gesellschaft ist so aufgestellt, dass wir die Zeit haben, ohne dass es uns nochmal extra was kostet, um ihn anzubeten. Schon das hat Gott erst so eingerichtet und es hat sich bis in unsere säkulare Welt, in unsere Gerichtsbarkeit, in unseren Kalender durchzogen, dass es den Sonntag gibt, wo wir den Feiertag heiligen, damit wir in dieser Bestimmung leben können, damit wir das tun können, was wir heute Morgen gemeinsam mit unserem Lobpreisteam gemacht haben. Den Herrn anbeten als eine Braut im heiligen Schmuck. Und jetzt komme ich zu den Dingen, was ich gesagt habe. Was waren denn das Dinge, die es nicht möglich gemacht haben, dem Volk Gottes so anzubeten, wie Gott das wollte, ihm so zu dienen, ihm so ein Fest zu halten? Und der erste Punkt, der mir da eingefallen ist, war Gefangenschaft. Die waren in Gefangenschaft und die waren nicht unter dem Genuss der positiven Seiten des ägyptischen Gesetzes. Die Sklaven hatten keine Feiertage, die Sklaven hatten keine Rechte, die Sklaven hatten kein normales soziales Leben. Das war denen vorbehalten, die frei waren, den Ägyptern, die frei waren. Die Sklaven mussten im Prinzip waren nur da, um zu arbeiten. Und wir, wenn wir das im übertragenen Sinne sehen für uns, einfach offen und ehrlich uns von Zeit zu Zeit unser Leben mal durchzuscannen, mal zu schauen, worin bin ich gefangen? Worin bin ich gefangen, dass ich nicht mehr unter die Gesetze und in den Genuss der positiven Dinge kommen kann? Es ist ein Genuss einer positiven Sache, dass wir sonntags frei haben, um dem Herrn zu dienen in der Berufung, für was wir geschaffen sind. Das ist was Positives. Es kann aber sein, dass ich schon sonntags keine Zeit mehr habe, weil ich entweder körperlich so kaputt bin, weil ich die Woche über meinetwegen 200% arbeite. Oder weil ich Hobbys und Dinge habe, die es mir nicht mehr möglich machen, sonntags in die Gemeinde zu kommen. Vielleicht ist es mal ein anderer Tag. Ich will jetzt nicht auf dem Sonntag rumhacken. Ich will auf diesem 6:1 Prinzip beharren, was die Bibel uns sagt. Gibt es gar keine Möglichkeit mehr, diese Momente zu genießen, wo ich anbeten kann? Und wie gesagt, da gibt's Leute, die haben eben Schicht und diesen Sonntags eben können eben heute nicht hier sein. Aber mittlerweile haben wir, was mir dazu einfällt, nahezu jeden Tag eine Lobpreiszeit. Und wer sonntags arbeitet, hat irgendwann mal an einem anderen Tag frei. Also es kann mir keiner sagen, ich bin 7 Tage die Woche auf Arbeit. Und wenn du sagst, ich kann ja leider nicht zu der wunderschönen Anbetung kommen, Freitag früh kannst du auch kommen, Montag früh kannst du auch kommen. Und kannst die gleiche wunderbare Anbetungszeit oder Sonntagabend oder was auch immer wir da haben, wo du das genießen kannst, sagt auch ich kann in meiner Bestimmung leben, trotz Schichtarbeit, trotz Herausforderungen, die ich habe. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns nicht gefangen nehmen lassen und dann nicht mehr in den Genuss der positiven Dinge zu kommen. Nämlich, wenn wir in Anbetung stehen vor Gott und dort unsere Pflicht tun, die wir vor Gott haben, dann wird Gott das immer belohnen mit Segen, mit irgendwelchen Dingen. Das wird immer etwas, und wenn alleine der Segen das ist, dass dein Glauben und deine Hoffnung wächst nach so einer Anbetungszeit. Schon das ist mehr als genug.
Wenn das, und da rede ich noch gar nicht von Heilung, von Befreiung von dämonischen Sachen und so weiter und so fort, was alles noch, und auch von Ideen, die du bekommst, um in deiner Berufung zu leben und so weiter. Aber das startet hier, dass wir wissen, was die Gemeinde ist und dass wir ein Stück weit demzufolge auch wissen, was die Gemeinde nicht ist. Also irgendwo gefangen zu sein, das ist etwas, was dir nicht möglich macht, hinauszuziehen, dem Herrn ein Fest zu halten und ihm zu dienen. Das Zweite, was dort, ich sage mal so ein kleines bisschen auch schon angeschnitten habe, eben gerade was dem Volk Israel so ging, die hatten schon alleine für diese Sache hinauszuziehen, dem Herrn ein Fest zu halten, hatten die gar keine Zeit, weil die einfach zu viel Arbeit hatten. Und dieses zweite Sache, was uns gefangen nehmen kann, diese Sache mit der Zeit oder zu viel Arbeit, das ist etwas, was in unserer Welt, gerade in unserem Deutschland, eine ganz große Nummer ist. Weil wir wirklich viele in unserer Gesellschaft darunter leben. Wenn wir nicht die ganze Zeit in die Erwirtschaftungen unseres Geldes hineinstecken, können wir unseren Lebensstandard nicht mal leisten, können wir nicht mal so leben, wie wir leben wollen. Viele Leute haben sich schon mit Dingen übernommen, dass sie sagt, wir haben gar keine andere Möglichkeit mehr, durch verschiedene finanzielle Verpflichtungen, gar keine Möglichkeit mehr, mehr Zeit für die Familie zu haben oder mehr Zeit zu haben, dass eine Mutter zu Hause bleiben könnte oder sowas. Und diese Ursachen können weiter hinten liegen, dass keine Zeit, zu viel Arbeit es uns nicht möglich macht, dem Herrn zu dienen. Und da geht es ja nicht darum, dass ich gegen falsche Zeiteinteilung oder dass ich jemand, also im Prinzip, die Bibel sagt auch, wo Leute fleißig sind, wo Leute durch ihre Hände Arbeit Segen erzeugen, das ist alles okay, bis zu dem Moment, wo du nicht mehr in deiner Bestimmung leben kannst. Auch etwas anzuschaffen, Häuser oder irgendetwas, es ist nicht, dass ich sagen will, das ist was Schlechtes, das kann alles sein, das kann ein Ausdruck sein, wie Gott dich liebt und wie Gott dich segnet. Bis zu einer Außengrenze, wo du anfängst, wenn überhaupt, hier noch zu leben in der Gemeinde, aber eigentlich müssen wir das Blatt vergrößern und müssten hier noch einen Strich machen. Es gibt eine ganze Menge, die noch hier außen leben. Die leben schon nicht mal mehr mit Gott. In einer falschen Art und Weise, aber sie leben noch mit Gott, die sind dann ganz weg. Die sind dann dort, wo ich schon nichts mehr hinschreiben kann. Und das ist wichtig. Alles, was wir tun mit unserer Zeit, mit unserer Arbeit, das dürfen wir alles tun. Das ist alles kein Thema. Außer es fängt an, dich über diesen Bereich hinauszuschieben, in diesen Bereich und noch schlimmer, in den Bereich außerhalb von Gott. Ich denke, das ist wichtig und das war damals das, was abgelaufen ist mit dem, was viel mehr wie die Unterdrückung war eigentlich, dass Gott gesehen hat, dass da hat sicherlich auch das Leid, was heißt sicherlich, das Wort kannst du weglassen, Gott hat gesehen, dass das Leid, körperliches Leid und viel, also das Gott war nicht blind und er hat das ja auch Mose selber gesagt, ich habe das Schreien meines Volkes gehört. Das ist, steht außer Frage, Gott gehört unser Schreien, wenn wir in einer Notsituation sind. Aber um was es ihm ging, dass es keine Möglichkeit mehr gab, ihn anzubeten, in der Berufung zu leben, wo wir grundsätzlich zuerst erst einmal geschaffen wurden. Und ein dritter Punkt ist mir noch eingefallen, das Volk Israel war dann zu diesem Zeitpunkt in Ramses, in Ägypten, am falschen Ort. Es gibt Orte, wo es nicht möglich ist, dem Herrn anzubeten. Es gibt Dinge wie das damalige ägyptische Reich war angefüllt mit anderen Göttern. Und die Autorität hatte der damalige König von Ägypten, der Pharao. Und er hat gesagt, was angebetet wird. Und die Überreste von dem, was er gesagt hat, können wir heute noch in Ägypten, manche nennen das Kultur und fahren dorthin. Aber sind, was dort zu sehen ist, sind die Überreste der Anbetung, die damals in diesem Land stattgefunden hat. Und man kann sich die Steinklötze schon angucken von mir aus, aber was da war, da ist was Geistliches abgelaufen. Da war nicht nur Baukunst, sondern da wurden Tempel und Dinge errichtet. Da hat man Pyramiden gebaut für gestorbene Pharaonen, weil man glaubte, sie seien Gott. Und dann hat man Orte geschaffen, sagt, hier liegt der tote Gott, der von so und so viel vor Christus bis so und so viel vor Christus hier regiert hat. Wenn man das mal richtig mit wachen Augen sehen, was das war, dann war das ein Gott, war das ein Ort, wo du eigentlich nur Reis ausnehmen kannst, wenn du sagst, ich will Gott anbeten. Und es gibt, das kennen wir von Babylon, das kennen wir von Daniel und so weiter, einen Punkt, wo du erst einmal, egal wo du bist, erst einmal in dir den lebendigen Gott trägst und damit wie eine Enklave, wie einen Brückenpfeiler Gottes inmitten einer verlorenen Welt sein kannst. Aber die konnten das nicht sein, weil die Dinge davor auch nicht gestimmt hatten. Sie waren für sich genommen nicht in Freiheit und sie waren auch mit all dem, was sie an Zeit und Arbeit hatten, nicht in der Möglichkeit, dieser Brückenpfeiler in der verlorenen Welt in Ägypten zu sein, der im Unterschied zu dem Volk Gottes, was in Ägypten war, war dann später in Babylon in einer gewissen Weise der Daniel für sich, in sich frei und hatte sich immer wieder die Zeit genommen, seinen Gott anzubeten. Und das lesen wir, dass man dreimal am Tag zu seinem Gott gebetet hat. Und weil das möglich war, weil Daniel noch in dieser Berufung leben konnte, und auch wenn das ein ganz kleines, enges Fenster war und das war belauert und bemacht von der Stasi, bis sie anzeigen konnten, aber er könnte noch in dieser Berufung leben. Und deswegen war es möglich, inmitten dieser Geschichte eines verkehrten und verdrehten Geschlechts zu leben. Also es ist nicht grundsätzlich, ein Ort ist nicht per se der falsche und der richtige. Aber erst in dem Moment der falsche Ort, wo es dir nicht mehr möglich ist, in dieser Berufung zu leben, für die uns Gott bestimmt hat. Also das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und wenn wir realisieren, dass das mittlerweile so ist, dass wir inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts nicht mehr in der Berufung leben können, für die Gott uns vorgesehen hat, dann müssen wir sogar überlegen, ob wir den Ort wechseln oder ob wir in runtergebrochene Arbeit wechseln, in Wohnort wechseln oder irgendwas. Kann sein, dass Gott uns herausfordert, darauf Wert zu legen. Und deswegen, ihm war das beim Volk Israel war das damals so gewesen und deswegen hat er gesagt, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste ein Fest hält. Und dann gab das ja nur 10-mal Grabenkämpfe mit dem Pharao. Ich lasse nicht. Und der Mose wieder, wenn du sie nicht lässt, wirst du dein blaues Wunder erleben vor lauter Heuschrecken und vor lauter Dunkelheit oder vor weiß was. Und immer wieder diese Kämpfe und dieses Tauziehen. Und immer wieder, wenn ihr das mal weiter lest, während dieser Zeit, wo dieser Kampf, lass die hier oder lass die, ich will die nicht, dass die in meiner Berufung leben. Immer wieder sagt Gott, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Lass mein Volk ziehen, damit es mir opfert in dem neuen Land. Überall, wenn ihr das ab 5. Kapitel im 2. Mose weiterlest, könnt ihr das verfolgen, dass das immer wieder, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Also ich habe jetzt nicht die Stelle ein paar Mal aus dem Kopf, sondern ich habe es ein paar Mal vorgelesen. Ich bin jetzt schon im 9. Kapitel. Also überall, wo ich es jetzt vorgelesen habe, habe ich es direkt aus der Bibel vorgelesen. Da steht das immer wieder drinne. Und daran sieht man, wie deutlich, wie klar Gottes Anliegen war, damit es ihm dient. Und wir sollten eben, das ist so, das Letzte, was mir noch einfällt, wir sollten uns eben nicht auf Kompromisslösungen einlassen. Wenn wir diese Geschichte von diesem ganzen Auszug aus Ägypten mit diesen ganzen 10 Plagen und alles aufmerksam verfolgen, dann merken wir wieder, wie Pharao immer wieder, der ja letztendlich, genauso wie wir das vorigen Sonntag hatten, Abraham als Sinnbild für Gott und so weiter, diese ganzen und die Braut als Sinnbild für die Gemeinde. So ist es auch hier, dass der Pharao als Sinnbild für den Widersacher, für den Teufel steht in dieser Geschichte, wie er immer wieder 10-mal, obwohl er übelste Rückschläge und übelst auf die Platte kriegt, versucht er immer wieder, das Volk daran zu hindern, nicht in dieser Berufung zu leben. Weil er macht dann einige Kompromissangebote. Also okay, also wenn schon ihr unbedingt dem Herrn anbeten wollt, dann nur die Männer. Lasst die Frauen und die Kinder hier und das Vieh hier, nur die Männer. Dann könnt ihr ein bisschen was machen, aber bitte, wusste, dass wenn wir nicht mit unserer ganzen Familie wirklich dahinter stehen, ist die Gefahr groß, wieder zurückgezogen zu werden. Und deswegen haben wir ja gesagt, es ist auch etwas, was wir in unseren, ja, wenn wir gerade auch mit jungen Leuten reden, dass wir sagen, ey, passt auf, dass ihr nicht mit jemandem zusammen seid unter einem fremden Joch. Weil dann immer etwas passiert, wo du immer wieder weggezogen wirst von dieser Seite. Und wenn du eine gute, wenn ein Gottloser und eine und jemand, der den Herrn dienen will, eine gute Ehe haben, dann kann es sein, du landest vielleicht noch hier in diesem Bereich, wo du ab und zu mal gehen darfst, oder du landest in dem Bereich, wo du weg bist vom Herrn. Also letztendlich sind das alles Dinge, die in einem engen Zusammenhang stehen. Und es dreht sich immer wieder darum, dass wir aus dieser Berufung herausgerissen werden sollen, die der Herr für uns hat. Selbst mit Kompromissen. Und dann gab es Kompromisse, ich lasse euch ziehen für ein paar Tage und dann kommt er wieder. Und wenn, das habe ich jetzt so nicht vorbereitet, aber wenn wir das aufmerksam lesen, werden wir eine ganze Menge Dinge finden, wie der Teufel irgendwie versucht hat, da noch einen Fuß in der Tür zu behalten. Und Gott hat über Mose und Aaron dafür gesorgt, nein. Unser ganzes Volk, Mann, Frau, Kinder, Vieh, es steht in der Bibel nicht mal eine Klaue, also nicht mal ein Viertel von einer Kuh oder irgendwas, bleibt hier. Wir nehmen alles mit, was uns gehört. Und wir werden an den Ort ziehen, den Gott vorbereitet hat, und wir werden ihn anbeten. Und abschließend will ich das noch mit einem, dann im 2. Mose, im 19. Vers, wie Gott dann, als er den Bund schließt mit seinem Volk, dort betont er noch einmal diese Seite. Dort betont er nochmal, was wir sein sollen und was er mit diesem Bund vorhat. Und da lesen wir, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Also das hat Mose empfangen, hat es dann dem Volk gesagt. Und das ist das, was auch als Sinnbild für uns gilt. Wenn wir wirklich seiner Stimme Gehör schenken und den Bund bewahren, den wir mit ihm haben, dann sind wir für ihn als Gemeinde ein besonderes Eigentum. Das gilt bis heute. Und wir sollen ihm ein Königreich von Priestern sein, ein heiliges Volk, eine Braut. Das ist das, was Gott will. Und aus dieser Sache heraus entspringt alles andere, was wir, weil wir gesegnet sind, auch an andere weitergeben können. Okay, das waren soweit von mir Gedanken. Bitte ganz gerne ergänzen.
Ich weiß nicht mehr genau, wer das gesagt hat, aber ich habe mir das mal gemerkt, so als Merksatz. Gemeinde ist von Gott für Gott und Religion ist von Menschen für Menschen. Oder man könnte auch sagen, Gemeinde ist nicht von Menschen für Menschen. Ich denke, dass das noch mal ein bisschen das unterstreicht, was der Frank gerade gesagt hat, dass Gemeinde keine Erfindung von Menschen ist, sondern dass Gemeinde sich Gott ausgedacht hat, dass Gemeinde bei Gott entstanden ist und dass er Gemeinde geschaffen hat, um ihm zu dienen, zum Lob seiner Herrlichkeit. Und dass das Gegenteil davon Religion ist, Religion, die von Menschen erdacht ist, wo Menschen sich Dinge ausdenken, die ihnen Hoffnung geben, die ihnen ein Ziel geben, die ihnen Sinn geben und die am Ende aber Menschen dient und nicht Gott. Der François Bodes hat in vielen seiner Predigten und Lehren, die ich auch in letzter Zeit so von ihm gehört habe, das immer wieder herausgestrichen, dass es am Ende um Anbetung geht. Der Kampf in der letzten Zeit, der tobt um Anbetung. Und der Satan möchte die Anbetung haben, die Gott gehört. Und dafür wird er alles tun. Und ein wirksames Mittel, das wir dagegen setzen können, ist, dass wir Gott die Anbetung geben, dass wir unserem Herrn dienen, dass wir ihn loben und ihm preisen. Nun könnte man ja, wenn man das so sieht, denken, ach, ihr seid aber eine herzlose Gemeinde. Die Menschen spielen bei euch ja keine Rolle. Das ist ja traurig, ja. Und ich brauche so dringend Hilfe. Aber genau das ist es eben, dass es nicht so ist. sondern wir sollen in erster Linie von uns wegsehen, auf Jesus sehen. Das, was wir auch heute so an vielen Bibelstellen gelesen und gebetet haben, dass wir erstmal wegsehen von uns, erstmal wegsehen von unseren ganzen Problemen, von unseren Sorgen und Ängsten und dass wir auf Jesus sehen und dass wir ihm die Ehre geben und dass wir da alle dabei sind, dass wir da alle mit ein Teil davon sind, aufzustehen und ihn zu loben. Und dann kümmert sich Gott um uns. Gott lässt uns nicht allein zurück oder traurig oder krank oder verzweifelt, sondern er hilft uns manchmal direkt während der Anbetung und manchmal auch durch andere, indem er andere wieder befähigt und anderen Menschen Gedanken gibt und Gaben gibt, um Menschen zu dienen. Also es ist Gott nicht egal, wie es den Menschen geht. Und Gott möchte die Menschen befreien. Und so wie er sein Volk aus Ägypten befreit hat, so möchte auch Gott Menschen befreien, aber nicht mit dem Ziel, dass es dem Mensch ein Stück besser geht und er in seinem Jammertal ein bisschen besser zurechtkommt, sondern mit dem Ziel, ihm zu dienen. Und das ist ein großer Unterschied. Und das ist aber auch ein Weg, wie wir in echte Befreiung kommen können, indem wir wegsehen von uns und hinsehen auf Jesus, indem wir ihm die Ehre geben und indem wir alles, was wir tun, unter seinen Gehorsam stellen. Und dann werden wir Menschen haben an unserer Seite, die uns dabei helfen, mit dem Ziel, Gott zu dienen und für ihn zu leben und für ihn da zu sein.
Ich will nochmal den Vers lesen, den ich vorhin am Ende der Lobpreiszeit nochmal gelesen habe. Und zwar, das steht in Titus 2, ab Vers 11, diese Passage mit dieser Gnade. Ich lese nicht nochmal alles vor, aber ein Vers. Er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnung loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen. Zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Und es sind jetzt noch zwei Gedanken gekommen. Und zwar, man könnte ja so denken, ja wie denn, wenn man sich das Volk Gottes anguckt, sagt, jetzt sollen sie ausziehen aus Ägypten und sollen letzten Endes wieder irgendwie dienen. Aber das ist ein völlig anderes Dienen. Und mir sind zwei Gedanken gekommen, die ich da noch sagen möchte. Und zwar, Gott kümmert sich um sein Eigentum. Also deswegen steht an so vielen Stellen, dass es Gott nicht egal ist. Auch im Psalm steht, dass Gott Interesse daran hat, wie es unserem Leib geht und wie es unserer Seele geht. Aber wir sind eben dazu, wie es der Andreas ja auch gerade gesagt hat, dazu wirklich in erster Linie berufen, ihm zu dienen, ihn anzubeten. Und es geht um diese Anbetung. Und was mir noch gekommen ist, diese Stelle, wo Jesus von den Mietlingen spricht, die also die Herde nur hüten, weil sie denen die Herde aber gar nicht in dem Sinn gehört, dass sie nur gemietet sind, die Herde zu behüten. Und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und deswegen können wir gewiss sein, wenn wir ihm in dieser Art und Weise dienen, wie wir es jetzt auch gesagt haben, dass er sich wirklich kümmert und dass er sich nicht beschämen lässt, sich um sein Eigentum in jeglicher, erdenklicher, guter Art und Weise zu kümmern.
Also wir finden, dass wir das an dieser Stelle mit den Inhalten, mit den richtig guten und wertvollen Inhalten, die wir heute gehört haben, und wo ich auch denke, es hat sehr gut zusammengepasst, vom Lobpreis bis zu den letzten Beiträgen, dass wir das an dieser Stelle so mit nach Hause nehmen, dass wir das ein Stück weit auch sacken lassen. Und ja, fand es gut, was der Christian noch den letzten Vers noch so angefügt hat, dass sich Gott für uns hingegeben hat, um für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen. Das ist das Erste. Und dann ist es in diesem Satz noch, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Das bindet das geistlich sauber zusammen. Und wir sollten diesen Satz heute, diesen Bibelvers heute so mit nach Hause nehmen, dass es auch eine göttliche Reihenfolge ist. Zuerst dieses Volk zum besonderen Eigentum, fast eine Parallelstelle zu dem, was ich vorhin aus dem Alten Testament gesagt habe. Ich möchte, dass ihr seid mir ein besonderes Eigentum, ein Volk von Priestern, für mich erwählt und gereinigt. Und wenn wir das sind, dann sind wir automatisch, dann können wir nur automatisch zu einem Eigentumsvolk werden, das eifrig ist, gute Werke zu tun, was auch immer. Ja. Vater, und so wollen wir dir das noch einmal hinbringen, was du heute zu uns geredet hast. Und wir sind dir so unendlich dankbar, dass wir oftmals frühmorgens hier zum Gebet uns treffen, mit leeren Händen dastehen und sagen, was wird denn heute
wer hat was, und wir können uns immer so sicher sein, du hast immer etwas. Du hast immer etwas, mit was du uns segnen möchtest, mit was du uns auch herausforderst, auch belehrst, veränderst, korrigierst und ermutigst. Wir danken dir für diese besondere Zeiten, die wir haben. Und wir wollen dir das heute und hier noch einmal vor dir bekräftigen. Herr, wir wollen die Gemeinde sein, die du dir als Braut erwählst. Wir wollen und wir fühlen uns geehrt, dass wir dieses besondere Eigentum sind, das du durch das Blut deines Sohnes Jesus gereinigt hast. Und durch diese Reinigung, durch diese Veränderung sind wir auch in der Lage und eifrig, gute Werke zu tun. Vater, segne uns, dass wir von diesem Weg nicht ablassen. Wir sind darauf angewiesen, dass wir jetzt, heute und hier deinen Segen empfangen, dass wir darin weitergehen, dass wir auch, wo du uns vielleicht ermahnt hast, auch konkrete Schritte zur Veränderung gehen. Wir wollen das. Wir brauchen diesen Segen, dass wir als Gemeinde eine Gemeinde sind, die du dir ausgedacht hast, von Gott für dich. Danke, Herr, dass du dazu deinen Segen gibst und dass dein Heiliger Geist uns Tag für Tag hilft, so zu leben, dass du Freude an uns hast und damit auch so leben zu können, dass wir ein Zeugnis sind und Hilfe sind für alle die Menschen, die verloren sind. Wir danken dir dafür, dass wir mit dir unterwegs sind und dass es einfach cool ist, mit dir auf dem Weg zu sein. Amen.